Ich habe Johannes versprochen, dass ich anfange. Hallo, ich bin Thorsten Kiefer. Das wisst ihr schon längst. Aber und ich steige heute mal ein, wie ich gar nicht gerne einsteige, nämlich mit einem Negativbeispiel. Ich war 17 Jahre oder 18, ich weiß es nicht mehr genau. Und in Stralsund, da bin ich aufgewachsen, da hatte sich eine Truppe angemeldet, die hieß die Geschäftsleute des vollen Evangeliums. Es kann sein, dass jemand die kennt. So, vielleicht gibt es die auch nicht mehr, weiß ich nicht. Das waren ganz fromme Leute und mit einem super Anliegen auch. Und ich dachte, das will ich mir mal angucken, weil die haben erwartet, hier passieren Wunder bei uns. Wir haben zum Frühstück eingeladen, war ein gutes Argument, dahin zu gehen. Ja. Ich war also da und wollte mal sehen, was die denn so erleben und erzählen. Wunder. Ne? Und dann war es war wirklich so. Da kam ein Mann und sagte, ich muss euch erzählen, vor 3 Wochen habe ich mir meinen kleinen Zeh gebrochen. Das tat tierisch weh. Und dann erzählte er sehr ausführlich, Halleluja, Gott hat mich geheilt. Nach 1 Woche tat es nicht mehr ganz so doll weh. Nach 2 Wochen, Halleluja, Gott hat ein Wunder getan, da tat es schon fast gar nicht mehr weh. Und nach 3 Wochen konnte ich den Zeh wieder belasten. Halleluja, preis den Herrn. Ich war da mit meinen 17, 18 Jahren und dachte, das hätte ich anders erzählt. Ich weiß nicht, ob alle hier im Raum denken, ja, natürlich, ich habe auch die ganze Zeit schon Wunder erlebt und mein Leben ist voller Wunder. Oder ob nicht die eine oder der andere hier ist, die denken, wo bin ich denn hier gelandet? Das gibt es doch gar nicht, Wunder. Zumindest wenn ich mit, wenn ich mit normalen Leuten zu tun habe, dann ist das die Meinung, die mir entgegentritt. Wie jetzt? Du glaubst, dass es einen Gott gibt und der soll auch noch Wunder machen? Naja, gut. Wunder. Die Welt der Wunder. Ich habe mich im Nachhinein mal mit dem kleinen Zeh beschäftigt. Wisst ihr, das ist faszinierend. Unsere Knochen, ich dachte immer, das ist so ein Knochen halt, so wie man ihn dann so vertrocknet findet. Ich bin kein Mediziner, aber was ich da mir angelesen habe, ist faszinierend. Das ist ein Wunderwerk, so ein Knochen. Und wenn der irgendwo zerbricht, dann tut das nicht nur weh, sondern da passiert sofort was. Und zwar sammelt sich Blut und das puffert sozusagen die Wunde ab. Und dann schießen diese kleinen Adern, diese Kapillaren, schießen rein in die Wunde und füllen die aus. Der Knochen hat nämlich innen drin, produziert der Knochenmark, also das Lebensnotwendige im Knochenmark, die roten Blutkörperchen. Und das Blut sozusagen revanchiert sich beim Knochen, wenn bei dem was schief geht. Also bildet er plötzlich eine Schutzschicht darum, so ein sogenannter Callus hier. Nach 4 bis 6 Wochen, also als es ihm nicht mehr so weh tat, ist der schon so ziemlich gut ausgebildet. Da passiert etwas, da wird etwas stabilisiert, wie eine interne Wundbinde, die da rumgewickelt wird. Ist doch faszinierend. Unglaublich, was da passiert. Und das bildet sich aus, diese interne Binde, die wird nicht einfach wieder abgemacht, sondern die wird langsam umgebaut. Und nach wird die ausgehärtet und dann wieder abgetragen. Das passiert alles völlig, sagen wir mal, automatisch, ohne dass wir das mitkriegen, ohne dass wir irgendwas dafür tun müssten. Ich fand das unheimlich faszinierend, denn das ist noch nicht alles. Denn unsere Knochen haben in sich 2 Viecher. Also ich nenne sie Viecher, wir sehen urig aus, das ist eine Elektronenmikroskopaufnahme. Die einen heißen Osteoklasten und die andere heißen Osteoblasten. Und die Osteoklasten, die fangen an, und zwar nicht erst, wenn etwas zerbrochen ist, die ganze Zeit fressen die altes Gewebe vom Knochen auf. Also die Mediziner mögen entschuldigen, dass ich das so ein bisschen laienhaft erkläre, ja, aber so ist das. Und die Osteoblasten gleichzeitig fangen an und bauen diesen Knochen wieder auf. Es ist wie so ein Tal. Auf der einen Seite sind die Klasten weggefressen, auf der anderen Seite die Blasten und setzen das wieder an. Habt ihr das gewusst, dass unsere Knochen hier drinne, ich dachte immer, die wären jetzt 50 Jahre alt, nee. Alle 10 Jahre wird ein Knochen rundum erneuert. Ich habe sozusagen das fünfte Gestell schon in mir. Liebe Leute, wenn das kein Wunder ist, sagt mir, was ist dann ein Wunder? Wenn das kein Wunder ist, was da abläuft, ohne dass ich das jemals gesehen habe, noch so richtig ganz durchdringend verstanden habe, da gibt es andere. Das ist echt ein Wunder. Was ist denn nun ein Wunder? Ist ein Wunder nur das, was wir eben gehört haben, was außergewöhnlich ist, wo mich die Wärme durchdringt? Oder hat er nicht doch recht gehabt da beim Frühstückessen des vollen Evangeliums, dass sein Zeh nach 3 Wochen nicht mehr wehgetan hat? Halleluja, was für ein Wunder. Was ist ein Wunder? Das Johannesevangelium, also eins von den 4 Lebensberichten über Jesus, das Johannesevangelium erzählt weniger Wunder als die anderen Evangelien. Und es nennt die Wunder, die berichtet werden, sind insgesamt 7 herausragende, nennt es nicht Wunder, sondern Zeichen. Ein Wunder ist im biblischen Sinn, das hat Johannes verstanden, ein Zeichen. Es weist auf einen hin, nämlich auf den Schöpfer dieser Welt, den, der unsere Knochen wieder heil werden lässt, den, der in Jesus uns entgegengekommen ist. Also ein Wunder hat immer eine Zeichenwirkung. Es will uns etwas zeigen. Es bringt mich ins Staunen. Es lässt mich wundern, dass da etwas passiert. Und ich fange an, auf Gott zu gucken. Das ist die Idee des Wunders. Und ich bin überzeugt, deshalb gibt es im tiefsten Wunder. Wir könnten hier alle sonst welche Heilungen erfahren, wenn sie uns nicht auf den Schöpfer hinweisen, auf den, der uns in Jesus entgegengelaufen ist, dann wäre es am Ende eine Heilung, aber kein Wunder. Ich möchte eine Geschichte erzählen aus dem Johannesevangelium, was ich eben schon erwähnt habe, die 2. Zeichenhandlung. Und ich muss ein bisschen Geografie machen. Das ist eine Landkarte hier, Israel. Hier, wer schon träumt vom Mittelmeer, ganz links ist das Mittelmeer, da unten ist das Tote Meer, the Dead Sea. Ja. Und Jesus war unterwegs, erzählt das Johannesevangelium so im unteren Bereich hier, so im Jordanbereich. Ne? Da war Johannes, das ist jetzt alles unwichtig. Ja. Aber da war Jesus und war von dort aufgebrochen in diese Richtung. Und da gibt es ein kleines Mitten. Ich weiß nicht, wie viele sich das vorstellen können, das ist ziemlich öde. Ja? Also die Dürre in Deutschland mal 5, da im Sommer ist das braun, es ist nicht mehr viel los. Und Jesus hat dann ein spannendes Gespräch in einer Stadt, die eigentlich kritisches Ausland war. Sychar hieß die. Ja? Also nach den 2 Tagen brach Jesus von Sychar nach Galiläa auf. Er selbst hatte erklärt, und darum erzähle ich das, nach Galiläa, das ist da oben der Bereich. Also, ja. Wer keine Geografie mag, tut mir leid. Heute ist es soweit, Geografie. Also Jesus bricht auf vom Süden nach Sychar und dann eben nach Galiläa. Und ich erzähle das, weil Galiläa hatte keinen guten Ruf. Also wenn es um Frömmigkeit geht. Man kann sich es vielleicht so vorstellen wie, ich vermute mal, dass die Bayern oder die Württemberger, ja, die Schwaben, so ungefähr über Mecklenburg-Vorpommern denken. Also die da oben, die glauben ja gar nicht an Gott. So. Haben sie irgendwie recht, aber nur irgendwie. Ja? Also Galiläa hatte keinen guten Ruf. Die Galiläer, das war so Gleichbegriff, die haben nichts kapiert. Also so richtig fromm sind die da alle nicht. Die schaffen das nicht. Ja? Und Jesus selbst hatte erklärt, kein Prophet gilt etwas in seiner Heimat. Jesus kam aus Nazareth, Galiläa. Ja? Und dann staunt das Johannesevangelium, als er, also Jesus, nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer freundlich auf. Sie hatten nämlich alles miterlebt, was er während des Festes in Jerusalem, sind wir wieder hier unten, in Jerusalem getan hatte. Denn sie waren ja auch beim Fest gewesen. Alte Tradition, dass man viel unterwegs ist, immer zu den Festen. Ja, das ist der Einstieg in die Geschichte, die ich euch erzählen will. Jesus geht also nach Galiläa. Das, wo man eigentlich nichts erwarten kann. Und dann, Dann heißt es weiter, Jesus kam auch wieder nach Kana. Wir haben es gerade gesehen, Wasser zu Wein hat nicht ganz geklappt, aber zu Himbeersaft war schon ganz gut. Ja, das liegt ungefähr dort. Dort hat er Wasser zu Wein gemacht. Da gab es einen königlichen Beamten, dessen Sohn lag schwer krank in Kapernaum. Das ist der eigentliche Grund, warum ich euch das ein bisschen ausführlicher erzähle mit einer Landkarte. Kapernaum liegt dort am See Genezareth, 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Kana liegt einige hundert Meter über dem Meeresspiegel. Und zwischen diesen beiden ist eine Distanz von 34 Kilometern zu Fuß. Da hat sich jemand auf den Weg gemacht, weil nichts anderes mehr ging. Das war nicht, ich gehe da mal hin mit der Straßenbahnlinie, sondern das war ein ganzer Tagesmarsch hin. Und das hatte einen Grund. Er wusste, mein Kind ist krank. Die Gelehrten streiten sich, ob das sein Kind oder sein Knecht war. Das ist in diesem Fall uninteressant. Er, selbst wenn es sein Knecht war, er hat ihn angesehen wie seinen Sohn. Da geht einer 34 Kilometer zu Fuß, weil er gehört hat, dass Jesus etwas tun könnte. Da geht einer, weil er weiß, es gibt keine andere Chance mehr. 34 Kilometer gehen und denken, ob es das jetzt bringt, ich gehe jetzt weg. Ich muss die gleiche Strecke wieder zurück. Es könnte sein, dass ich zurückkomme und er schon tot ist. Aber er geht. 34 Kilometer, bis er vor Jesus steht. Da ging er zu ihm und bat ihn, als er Jesus gefunden hat, komm doch nach Kapernaum herunter und mache meinen Sohn gesund. Er liegt im Sterben. Und dann kommt Jesus sagt, kein Problem, nee. Jesus sagt, natürlich mache ich das, nö. Jesus sagt, ihr Galiläer, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Ihr Mecklenburg-Vorpommern, ihr Schweriner, ihr Greifswalder, immer das Gleiche. Ihr wollt Wunder sehen, es muss was Außergewöhnliches sein, irgendwie glitzern. Ihr wollt Wunder als Gottesbeweis, nix da. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Was hättet ihr gemacht? Geh doch. Mach doch selbst. Nee, der ist es nicht. Jetzt habe ich 34 Kilometer bin ich gelaufen und dann das. Ich finde das wirklich stark. Ein starkes Stück, was Jesus hier macht. Eine Herausforderung, eine Provokation an uns. Wenn ich an Gott glauben soll, dann, wir wissen ganz genau, was Gott machen müsste, damit ich glaube. Was er zu machen hat hier in dieser Welt. Dann dürfte es dieses nicht geben, jenes nicht geben und hier müsste er eingreifen und das müsste er machen. Gott, wenn ich an dich glauben soll, dann. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, ihr glaubt nicht. Vielleicht eine Zurechtweisung, vielleicht aber auch eine schlichte Feststellung. Ach, wie ein Seufzen. Ihr könnt nicht glauben, oder? Das ist Oksana Lyniv. Ich kenne sie gar nicht so gut. Dirigentin aus der Ukraine. Und sie hat 2017 in einem Interview mal gesagt, erzählt über die musikalische Arbeit, die sie mit ukrainischen Jugendlichen und Kindern macht, die besonders aus der Ostukraine kommen und oft sehr wenig haben. Wie da auch Versöhnung zwischen Ost- und Westukraine passiert und wie sie sagt, wir sind so eine junge, haben eine so junge Selbstständigkeit und sie findet, die Kinder und Jugendliche haben ein Recht darauf, ein Wunder zu erleben, ihr Wunder zu erleben. Sehr beeindruckend, was sie da macht. Und es ist ein bisschen ähnlich im Ansatz auch was hier passiert, auch mit diesem anderen Gottesdienst. Auch Kinder und Jugendliche, junge Leute haben ein Recht darauf zu erleben, sich auszuprobieren, das Wunder mit Gott zu erleben. Ja. Zu erleben, was es bedeutet, dass man das bisschen, was ich in der Hand habe, Gott hinlegen kann und er macht Großes draus. Ja. Das darf nicht ausgebremst werden. Ich stimme ihr da völlig zu. Und trotzdem höre ich Jesus, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Als ob er sagen wird, nein, ihr habt kein Recht auf Wunder. Ihr habt kein Recht auf Wunder. Es gibt kein Recht auf glücklich sein und kein Recht auf Wunder. Und trotzdem die Verheißung, dass ihr Wunder sehen werdet. Wie passt das zusammen? Die Obros, ich weiß nicht, wer die Obros kennt, die haben, finde ich, ein ganz starkes Lied geschrieben, von Wunden zu Wundern. Wunder sind eigentlich nur dann nötig, wenn Menschen anfangen, wenn Menschen schwere Zeiten durchlebt haben, wenn sie Krankheit durchleben, wenn sie Wunden erleben, die ihnen zugefügt wurden. Mir fielen drei Sachen ein, die ganz offensichtlich sind, zusätzlich zu dem, wenn ich einfach etwas wage für andere. Die meisten Wunden werden Leuten zugetan oder zugefügt, wenn sie krank werden. Wer schon mal das erlebt hat, also nicht so ein Schnupfen, das geht vorbei, aber das kann den Glauben zutiefst erschüttern, wenn plötzlich etwas wegbricht, die Gesundheit weg ist. Wunden tun weh, wenn Beziehungen kaputt gehen. Und wie viele Beziehungen gehen kaputt? Ich meine zuallererst natürlich Ehen, Familien, die zerbrechen. Es ist ein Elend, wie viele Familien zerbrechen. Von Leuten, wo man gedacht hat, die schaffen das. Und keiner von uns kann sagen, das passiert mir nie. Wie viele Kinder leiden darunter? Aber nicht nur das, wie viele Geschwisterbeziehungen zerbrechen und wie weh tut das, wenn man zugucken muss und merkt, ich kann nichts machen, ich kann sie nicht wieder heil machen. Und ein drittes ist die Ohnmacht. Also solche Erfahrungen, so wie, dass mir plötzlich alles durch die Hände rinnt, ob das eine Kündigung im Beruf ist oder jetzt in der großen Politik sowas. Und man sagt, wie kann das sein, dass ein Krieg ausbricht im 21. Jahrhundert? Waren wir nicht darüber hinweg? Und diese Ohnmacht, all das fügt uns Wunden hinzu und manchen zerbricht damit der Glaube. Gott, so kann ich nicht an dich mehr glauben. Von Wunden, von dem Wort Wunden zu Wundern, ist es nur ein Buchstabe, das R. Und die Obros singen, der Unterschied macht er. Wenn wir weiter lesen und hören, was Jesus gesagt hat, nachdem er dieses Seufzen gesagt hat, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Oder die Zurechtweisung, wir lassen das mal offen. Es passiert Folgendes, dass der Beamte, der dort zu Jesus kommt, 34 Kilometer gelaufen ist, die letzte Hoffnung hat, dass er nicht beleidigt ist und sagt, Jesus, dann mach doch dein Ding, an dich glaube ich nie, ich werde alles gegen dich tun oder irgend so ein Quatsch. Von dem wird überliefert, dass er sagt, ach Herr, bitte geh doch hin, bevor mein Kind stirbt. Ich schaff's nicht anders, du bist meine letzte Hoffnung. Und was sagt Jesus? Er sagt nicht, ich komme mit, okay, lass uns gehen, sondern er sagt, geh. Stellen Sie sich das mal vor, Sie sind 34 Kilometer gegangen, reden mit dem, der dich erst zurückweist und sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht oder über dich seufzt und sagt, ja Herr, komm doch, mach es mir jetzt alles egal. Hilf bitte meinem Kind, mein Kind ist krank und es stirbt und ich weiß nicht, ob es noch lebt, wenn ich hier zurückkomme. Bitte komm mit mir runter, 34 Kilometer. Und dann sagt dieser, den du bittest, geh, dein Kind lebt. Was hätte ich gemacht? Nein, 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 sprich ein Gebet, mach irgendwas, komm mit, darum habe ich dich gebeten. Und Jesus sagt, geh. Lebt. Wie? Hast du mich nicht verstanden? Der lebt eben nicht, der stirbt. Jesus. Geh. Ich wollte dieses Geh euch mitgeben auf den Weg. Wenn hier jemand ist, der die Sehnsucht nach Wundern hat. Es gibt keine Wunder als Gottes Beweise einfach so. Jesus sagt, pff, dafür nicht. Aber Wunder sind Zeichen auf den lebendigen Gott, dass ein Gott da ist. Und heute aber erzähle ich diese Geschichte und da sagt Jesus, geh. Er macht das noch öfter, aber er sagt, geh. Und zwar ohne, dass du irgendetwas gesehen hast. Geh los. Und das größte Wunder für mich ist, dass dieser Mann geht, der verzweifelt ist, weil sein Kind sterben wird, der nicht weiß, was jetzt passiert, wenn er jetzt losgeht, ob er verarscht wurde hier oder ob hier was passiert ist. Er weiß es nicht, er geht einfach los. Wisst ihr, diese drei Sachen, Krankheiten, die haben für uns allgemein einen Lerneffekt und Gott heilt nicht jede Krankheit. Es kann sein, dass es für euch dran ist, zu lernen, was es bedeutet, dass wir sterben müssen. Es kann sein, dass das die Lektion ist, die ihr lernen müsst. Gott heilt nicht einfach jede Beziehung. Nein. Es kann sein, dass ihr lernen müsst, dass wir lernen müssen, wie mühsam es ist, dass Liebe etwas ist, wo Menschen sich verletzlich machen. Aber dass genau diese Verletzlichkeit uns in Jesus begegnet ist. Dass Gott radikal sich verletzlich gemacht hat, weil er uns liebt. Und er uns das zeigen will. Du kannst nichts weiter tun für deine Lieben, als zu vergeben, dich zu entschuldigen und deine Liebe aufrechterhalten. Liebe ist das Bekenntnis, dass andere mich verletzen dürfen. Es kann sein, dass nicht das Wunder der nächste Schritt ist, sondern das zu lernen, das auszuhalten. Das Gleiche mit der Ohnmacht, wo jemand in Ohnmachtserfahrung ist, wo man sagt, ich möchte dazwischen hauen, ich würde am liebsten zaubern können und der ganze Quatsch ist vorbei. Gott hat sich ohnmächtig gemacht. Er ist uns in Jesus begegnet und hat gesagt, ich verzichte auf alle Gewalt. Ihr dürft mich anspucken. Ihr dürft mir ins Gesicht sagen, dass ich Unrecht habe. Ihr dürft mich auslachen. Dass es kein Gott gibt, dürft ihr mir in die Arme und Füße treiben mit euren Nägeln. Und er lacht sie nicht aus. Er sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das gilt auch für unsere Nachbarn, für unsere Freunde, die uns auslachen und sagen, hey Leute, Wunder gibt's nicht. Wacht auf, es gibt keinen Gott. Jesus sagt, ja, ich mache mich ohnmächtig für euch. Und da ist dieser Gott, dieser Ohnmächtige, ist ans Kreuz gegangen. Es kann sein, dass es dran ist, dass wir diesen Weg gehen, dass wir ihm folgen auf diesem Weg. Der Hauptmann, der hatte etwas Enormes verstanden, oder der königliche Beamte, hier heißt er. Ja. Der vertraut Jesus und sagt, okay, wenn es dran ist, dass ich lernen muss, was sterben heißt, dann mache ich es. Wenn es dran ist, dass ich lernen muss, wie zerbrechlich Liebe ist und wie verletzlich, ich lerne es. Wenn es dran ist, dass ich die Ohnmacht Gottes lernen muss, ich mache es. Und er geht los allein. Und dann passiert das Wunder. Das kriegt der nicht mit, der ist unterwegs, aber die zu Hause kriegen mit und sagen, wow, der lebt, gebt ihm zu essen, zu trinken, wir müssen los. Und die laufen los und ihm entgegen, diesem Hauptmann. Vielleicht ist das auch ein Teil des Wunders, dass Jesus ihm die ganze Strecke von 34 Kilometern erspart und auf der Hälfte treffen sie sich. Und ich glaube, wo wir uns auf den Weg machen und nicht anfangen, sagen Jesus, erst ein Wunder, dann glaube ich, sondern umgedreht, ich vertraue dir, Gott, du bist da und du kannst heilen. Aber wenn es dran ist, lerne ich sterben. Du kannst auch Beziehungen heilen, aber wenn es dran ist, dass ich immer verletzt werde, ich bin bereit. Du kannst Dinge tun, du kannst auch Frieden machen wieder in dieser Welt, aber wenn es dran ist, diese Ohnmacht zu erdulden, ich mache mich mit dir auf den Weg. wenn es dran ist, diesen Gottesdienst hier zu feiern und Leute einzuladen, von denen ich Angst habe, dass sie mich auslachen, ich mach's. Ich lade sie ein. Ich bin bereit, Jesus. Ich gehe los. Ich glaube, die Verheißung ist, ihr werdet Wunder sehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.